Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Am Mikrofon ist heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Als die Internationale Walfangkommission gegründet wurde, da war Natur- oder Tierschutz gerade kein Thema, das sich allgemeiner Aufmerksamkeit erfreuen konnte. 1946 war der Zweite Weltkrieg gerade vorbei, Nahrung war knapp und Walfleisch begehrt. Damit alle etwas davon haben und die Bestände dauerhaft genutzt werden können, gründete eine Reihe von Staaten die Internationale Walfangkommission. Über ihre Erfolge und heutige Tätigkeit gleich ein Interview mit Sandra Altherr von der Tierschutzorganisation Pro Wildlife. Das größte Landtier ist bekanntlich der Elefant. Wir berichten aus Kenia über die Aufzucht verwaister Tiere mit Hilfe von Ziegenmilch. Der Humus im Boden speichert Kohlenstoff in großen Mengen. Doch sollte man mit CO2-Zertifikaten aus dem Humusaufbau handeln? Auch darüber gleich mehr. Der Internetriese als Verkaufsplattform für zweifelhafte Ware ist ein weiteres Thema. Zum Schluss der Verbrauchertipp und darin geht es um die Qualität von Menü-Lieferdiensten. Wie lassen sich die Walbestände in den Weltmeeren so aufteilen, dass nachhaltiger Walfang für alle möglich ist? Die Fragestellung erscheint heute etwas antiquiert, doch das war der Gedanke, der zur Gründung der Internationalen Walfangkommission IWC am 2. Dezember 1946 führte. Kommerzieller Walfang ist längst verboten, viele Walarten sind trotzdem bedroht und über die Bilanz des Walschutzes habe ich mit Sandra Altherr vom Tierschutzverband Pro Wildlife gesprochen und ich habe sie zunächst gefragt, wie es zur Gründung der IWC kam.
Ja, hallo erstmal. Also zur Gründung der Internationalen Walfangkommission kam es, weil die industrielle Walfangindustrie schon gemerkt hat, dass die Bestände gerade der großen Arten, also Blauwale, Pottwale, Finnwale, immer seltener wurden und man hat sich da gegenseitig nicht die Butter auf dem Brot gegönnt und hat diese Walfangkommission gegründet, um sich das Geschäft auf Dauer zu erhalten und sich seinen Anteil zu sichern.
Wer war dabei damals?
Da waren unter anderem die USA, die Sowjetunion, Japan war schon von Anfang an mit dabei, aber insgesamt waren es, glaube ich, um die 22 Länder.
Wie kam es denn dann dazu, dass die Kommission sich auch um den Schutz der Wale gekümmert hat?
Das war ein sehr langer und sehr schmerzhafter Prozess. Also zunächst mal nach der Gründung 1946 hat sich der Walfang erstmal noch weiter intensiviert. Die Zahlen gingen sogar noch höher und haben in den 60er Jahren ihren traurigen Höhepunkt erreicht. Da sind in einem Jahrzehnt ungefähr 700.000 Wale getötet worden. Und danach gab es dann aber auch die ersten Fernsehbeiträge. Das Thema kam an die Öffentlichkeit. Und es gab weltweite Proteste und dann wurde zunächst für die seltensten der Wale ein Handelsverbot, ein internationales, beschlossen, 1975. Und wenig später hat dann auch die IWC gesagt, okay, wir machen ein erstmal nur Moratorium, also ein vorläufiges Verbot des kommerziellen Walfangs. Das ist 1986 in Kraft getreten, ist aber bis heute gültig.
Es wurde dann aber ganz lange Walfang betrieben, angeblich zu Forschungszwecken.
Ja, genau. Also Japan war zunächst mal an dieses Walfangverbot gebunden, aber es gibt leider zwei Ausnahmeregelungen und eine davon hat Japan überall die letzten Jahre sehr schamlos ausgenutzt. Das war dieser Wissenschaftswalfang und das sah so aus, dass man auf dem Fabrikschiff noch auf hoher See die Wale in supermarkttaugliche Pakete zerlegt und eingefroren hat. Und 2014 hat dann auch der Internationale Gerichtshof beschieden, dass dieser Wissenschaftswalfang nicht glaubwürdig ist. Und daraufhin hat sich Japan zumindest aus der Antarktis zurückgezogen, wo sie die meisten Wale gefangen haben. Und jetzt fangen sie nur noch in Anführungszeichen vor der eigenen Haustür und auch wirklich nur noch wenige Tiere im Vergleich zu früher.
Aber Sie sind nicht mehr Mitglied der Walfangkommission.
Das stimmt. Also Japan hat bis 2018 wirklich alles dran gesetzt und damit meine ich auch eine Menge Geld, die man an kleinere Länder bezahlt hat, um sich die Stimmen zu sichern. Und bis 2018 hat Japan versucht, das Walfangverbot zu beenden und als das nicht geklappt hat, sind sie 2019 aus der IWC ausgetreten und fangen seither ganz offiziell kommerzielle Wale, aber wie gesagt vor der eigenen Haustür und eben nur noch einen Bruchteil dessen, was sie früher gemacht haben.
Wie bedroht sind denn Wale heute?
Also das ist sehr unterschiedlich. Es gibt einige Walarten, die sind immer noch stark bedroht. Bei manchen Walarten, wie zum Beispiel beim Zwergwal oder auch beim Finnwal, gehen die Bestände wieder etwas hoch, aber die sind noch lange nicht an den historischen Leveln. Also von der industriellen Ausbeutung vom vergangenen Jahrhundert haben sich die Wale eigentlich bis heute nicht erholt.
Was bedroht denn Wale heute vor allem? Ist das die Folge der industriellen Ausbeutung oder sind das auch Dinge wie Nahrungsmangel oder auch die Verschmutzung der Meere? Man sieht ja immer Bilder von Plastiktüten, die Tiere umbringen.
Also die Harpune ist inzwischen nicht mehr die größte Gefahr. Trotzdem würden wir gerne auch den Walfang, den es noch gibt, beenden, zumindest den kommerziellen Walfang. Aber die größten Gefahren aktuell sind ganz unterschiedlicher Natur. Einige Walarten, die gerade sehr langsam sind und sich eher so auf der Oberfläche treiben lassen, sind vor allen Dingen vom Schiffsverkehr bedroht. Da gibt es wirklich Kollisionen, also Verkehrsunfälle zwischen Walen und Schiffen. Die Plastikverschmutzung haben Sie erwähnt, das ist ein riesiges Problem. Aber auch zum Beispiel die Überfischung. Und wenn wir dann an kleinere Walarten oder Delfine denken, die werden bis heute immer noch völlig unreguliert gefangen und sterben eben auch besonders stark als Beifang in der Fischerei.
Es gibt große Schutzgebiete, nützen die?
Schutzgebiete nutzen schon etwas, wobei auch leider in Schutzgebieten, die haben einen schönen Namen, aber auch da wird ja zum Teil wirklich mit sehr schädlichen Fischereimethoden gefischt. Das heißt, selbst dort haben wir zum Teil Nahrungsmangel für Wale oder selbst dort sterben sie in Fischereinetzen. Und Plastik macht auch vor Schutzgebieten nicht unbedingt Halt.
Welche Rolle spielt denn die Internationale Walfangkommission heute?
Die IWC spielt heute immer noch eine Rolle, da sie das Walfangmoratorium immer noch aufrechterhält und zum Beispiel Länder wie Russland vielleicht wieder in die kommerzielle Jagd einsteigen würden, aber noch ist sie verboten. Deshalb ist uns das auch sehr, sehr wichtig. Ansonsten ist die IWC gerade dabei, von einer ursprünglichen Walfangorganisation in eine Schutzorganisation überzugehen, auch wenn das die Walfangländer noch versuchen zu verhindern. Aber letztlich ist die Zukunft der IWC sicherlich auch darin, dass sie andere Gefahren für die Wale versucht auszuschließen. Und wir würden uns wünschen, dass sie sich stärker um Kleinwale und Delfine kümmert, denn die sind völlig vogelfrei.
Sandra Alther von Pro Wildlife, das Interview über Walfang und Walschutz haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Von den großen Wassersäugern zum größten Landsäuger. Elefanten sind in Ländern wie Kenia auch ein Wirtschaftsfaktor. Der Tourismus lebt auch von Safari-Urlauberinnen und Urlaubern. Kein Wunder also, dass die Tiere auch aus Eigeninteresse der Menschen geschützt werden. Verwaiste Elefantenbabys werden im Reteti Elephant Sanctuary im Norden des Landes aufgepäppelt und anschließend in die Freiheit entlassen. Wie das funktioniert und womit sie ernährt werden, berichtet Antje Diekans.
Es klingt wie bei einer Raubtierfütterung, aber hier bekommen Babyelefanten ihr Fläschchen. Gierig saugen sie, so wie die kleine Sera. Wir haben sie in einem Wasserloch gefunden und gerettet, sagt ihre Betreuerin der Nachrichtenagentur Reuters. Wir haben noch 3 Tage mit ihr dort gewartet, ob die Mutter auftaucht, aber die ist nicht zurückgekommen. Sera und die anderen Babyelefanten sind Waisen. Ihre Mütter wurden getötet oder sie haben ihre Herden verloren, erklärt Tierarzt Steven Chege. Dann landeten die Kleinen in der Auffangstation im Norden Kenias.
They get a lot of psychological trauma.
Viele von ihnen sind traumatisiert. Das ist eine große Herausforderung für uns, weil das auch auf die Gesundheit schlagen kann.
Can compromise their health.
Umso wichtiger, dass die Elefantenbabys gut ernährt werden. Das war zuletzt oft schwierig, denn wegen der Corona-Pandemie gab es Lieferengpässe für Milchpulver. Doch dann entdeckten die Betreuer, dass Ziegenmilch sowieso viel besser gerade für die Kleinsten ist. Wir haben gemerkt, dass Milchpulver den jungen Elefanten von 0 bis 6 Monaten nicht bekommt. Wenn wir ihnen Ziegenmilch geben, haben sie viel mehr Energie. Die Milch ist gut für die Überlebenschancen und die Gesundheit. Nebenbei werden so auch die Dorfgemeinschaften in der Umgebung unterstützt. In der Halbwüste von Nordkenia gibt es kaum Einnahmequellen. Darum ist diese Ziegenhalterin froh über die neue Geschäftsmöglichkeit. Seit wir begonnen haben, unsere Ziegenmilch an das Elefantenwaisenhaus zu verkaufen, haben wir endlich eigenes Geld. Das hilft, um die Familie zu ernähren. Die Ziegenmilch hat alle Nährstoffe, die Babyelefanten brauchen, um sich gut zu entwickeln.
Ziegenmilch für Elefanten aus Kenia war das Antje Diekans. Wälder speichern große Mengen an Kohlenstoff, Moore auch und Ackerböden. Wer so ackert, dass möglichst viel Kohlenstoff gespeichert wird, tut auch dem Klima etwas Gutes. Wenn das zertifiziert und bescheinigt wird, dann kann man damit als Landwirt auch Zusatzeinnahmen erwirtschaften. Unternehmen, die ihre Produkte als klimaneutral bewerben möchten, kaufen solche Zertifikate, um sie sich auf die eigene Bilanz anrechnen zu lassen. Ist das sinnvoller Klimaschutz? Umweltschützer bezweifeln das und sie sind damit nicht allein. Daniela Siebert ist dem Thema nachgegangen.
Humus ist der für die Landwirtschaft wertvollste Teil des Bodens. Er macht ihn fruchtbar. Doch Humus ist auch äußerst sensibel. Durch Erosion und schlechte Bewirtschaftung kann er leicht verloren gehen. Seit einiger Zeit steht auch eine weitere Besonderheit des Humus im Fokus. Er kann sehr viel CO2 binden, denn er besteht zu rund 60% aus Kohlenstoff. Darüber ist ein Zertifikatehandel entstanden. Landwirte können geplante humusaufbauende Maßnahmen zertifizieren lassen. Für diese Zertifikate, die darauf spezialisierte Firmen ausstellen, bekommen sie Geld. Und Unternehmen, die ihre CO2-Bilanz verbessern wollen, können diese Zertifikate kaufen. Das sei aber kein echter Klimaschutz, sagt Michael Berger vom WWF.
Damit meinen wir, wenn eben über diesen Handel und über die Generierung von Zertifikaten Unternehmen die Möglichkeit eingeräumt wird, diese Zertifikate zu kaufen und somit eigene Reduktionsanstrengungen nicht mehr umsetzen zu müssen. Weil als Unternehmen kaufe ich mir Zertifikate, über die kann ich mir dann meinen Klimaschutz sozusagen anrechnen. Kommt mich das in der Regel billiger, als wenn ich als Unternehmen selbst eigene Reduktionsanstrengungen unternehmen müsste.
Diese Einschätzung teilt der WWF mit sehr vielen anderen Organisationen und Akteuren, von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft über den NABU bis zum Förderverband Humus und dem Bundesamt für Naturschutz. Gemeinsam präsentieren sie heute ein Positionspapier. Weiteres Kernargument daraus?
Da Humus im Boden ein nicht besonders stabiles Element ist und wenn sich die Bodenbewirtschaftung über Jahre verändert zum Beispiel, dann ist der Humus und somit der Kohlenstoff, der im Humus gespeichert ist, kann dann innerhalb kürzester Zeit wieder sehr, sehr schnell verloren gehen. Und das ist eins der Hauptprobleme, die wir sehen, wenn mit Humusaufbau Klimaschutz betrieben werden soll.
Mit anderen Worten, Humus ist kein zuverlässiger langfristiger CO2-Speicher. Die Zertifikate dafür sind bislang nicht Teil des EU-Emissionshandels. Es ist ein rein privater, unregulierter Markt. Profiteure seien vor allem die Unternehmen und die Zertifikatehändler, sagt Berger. Ausgerechnet Landwirte, die sich schon lange mit Humusaufbau befassten, hätten das Nachsehen, kritisieren der WWF und seine Partner.
Humusaufbau unterliegt ja natürlichen Grenzen. Man kann Humus im Boden nicht unendlich aufbauen, da ist irgendwann Schluss. Und ein Landwirt, der jetzt auf seinem Boden über die letzten Jahrzehnte gut gewirtschaftet hat, einen guten Humusgehalt hat, der hat in der Regel kein großes Potenzial mehr aufzubauen, hat dadurch eben auch nicht die Möglichkeit, an diesem Markt dann zu verdienen.
Weitere mögliche Nachteile für die Bauern laut Bündnis. Es könnte zu Rückzahlungsforderungen an die Bauern kommen, wenn der geplante Humusaufbau etwa durch Extremwetterereignisse verhindert wird. Fallbeispiele dafür kennt Berger allerdings nicht. Viele der Kritikpunkte teilt Professorin Katharina Helming vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandforschung ausdrücklich. Auch sie lehnt Humuszertifikate ab und hat dafür noch weitere Gründe, etwa die aufwendigen und teuren Bodenmessungen.
Zumal ja auch organischer Kohlenstoff räumlich sehr heterogen ist, von geophysischen Faktoren abhängig, sehr dynamisch ist und somit nur sehr aufwendig und teuer zu messen ist. Drittens kann es zu Verschiebungseffekten führen, in dem Sinne, dass Landwirtinnen und Landwirte auf Flächen, wo sie die Zertifikate erhalten, ihre organische Substanz einbringen, die Pflege so wirtschaften, dass der organische Kohlenstoff angereichert werden kann und das dann auf anderen Flächen nicht tun. Diese Verschiebungseffekte kann man nicht unbedingt verhindern.
Humuszertifikate hätten in den letzten Jahren immer mehr Verbreitung in Deutschland gefunden, im Süden allerdings deutlich mehr als im Norden. Möglicher Grund, so vermutet sie, Pioniere dieser Methode waren in Österreich und der Schweiz damit schon vorgeprescht. Dass Humuszertifikate immer öfter genutzt werden, habe aber mehrere Gründe.
Es nimmt ordentlich Fahrt auf, einfach auch mit der Diskussion und der Notwendigkeit. Zum Klimaschutz ist es doch jetzt eine Aktivität, wo sehr viele drüber reden und wo sich auch zunehmend Firmen aus Deutschland, aber auch aus USA, auch aus Österreich in die Startlöcher begeben, um das zu tun. Die Landwirte machen deshalb gerne mit, weil eben halt der Aufbau von organischer Substanz, dieser Humusaufbau, wirklich erhebliche Synergieeffekte hat im Ackerbau, auch wenn sie selbst gar nicht so viel an den Zertifikaten verdienen.
Die EU-Agrarpolitik belohne die langfristige Kohlenstoffanreicherung im Boden bislang zu wenig, urteilt die Professorin für Nachhaltigkeitsbewertung. Sowohl Helming als auch das Bündnis rund um den WWF befürchten, die Politik könnte Humuszertifikate in Zukunft fördern. Die EU bereitet derzeit einen Zertifizierungshandel vor, der sie auch offiziell mit einbinden würde. Insofern sitzen die Adressaten der heutigen Wortmeldung vor allen Dingen in Brüssel. In diese Kerbe schlägt auch ein offener Brief gestern von diversen europäischen Klimaschutzorganisationen an Frans Timmermans, den Vizepräsidenten der EU-Kommission. Außer Frage steht für das WWF-Bündnis wie für Professorin Helming, dass der Humusaufbau nach Kräften gefördert werden sollte, nur eben nicht über CO2-Zertifikate. Das sieht man beim Deutschen Bauernverband anders. Dort heißt es auf Deutschlandfunk-Anfrage, man halte Humuszertifikate für einen richtigen und sinnvollen Weg. Nur in der Ausgestaltung sei noch einiges zu klären, etwa wie man zu standardisierten Messverfahren kommen könne und welche Laufzeiten für Zertifikate sinnvoll sei.
Über Humuszertifikate und Klimaschutz war das Daniela Siebert. Was braucht man, um billige Massenware als exklusives Produkt zu verkaufen? Erstmal natürlich billige Massenware und dann noch eine schöne Geschichte und einen attraktiven Auftritt im Netz. Und eine Handelsorganisation, die für die Abwicklung sorgt. Diese Möglichkeiten bietet der Online-Händler Amazon. Seine Plattform ist schließlich auch für Drittanbieter geöffnet. Das Nachsehen haben Kundinnen und Kunden, die nicht die Qualität bekommen, die sie erwartet haben. Über Sein, Schein und Profit Sebastian Friedrich.
Alles sei ganz einfach. Binnen kurzer Zeit könne man reich werden. So lautet das Versprechen in vielen YouTube-Videos.
Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du heute wieder dabei bist. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie ich in nur 30 Tagen mit einem einzigen Produkt über 55.000 Euro Umsatz auf Amazon erzielen konnte.
Du kannst das. Jeder kann das da draußen, wenn er weiß, wie es geht. Werdet erfolgreich und baut euch euren Traum auf.
Der Traum soll Wirklichkeit werden durch das FBA-System. FBA steht für Fulfillment by Amazon. Der Großkonzern Amazon bietet für Händler ein Rundum-Sorglos-Paket, erklärt Niklas Spellmeier, einer der FBA-YouTuber im Gespräch mit dem ARD-Magazin Panorama.
Das heißt, dass Amazon sozusagen uns nicht nur die Möglichkeit gibt, die Produkte direkt dort zu verkaufen, sondern auch die Produkte für uns lagert und wenn ein Kunde das Ganze bestellt, auch zum Kunden sendet. Und wir haben sozusagen gar nichts mit zu tun.
Spellmeier ist selbst FBA-Händler, verkauft zum Beispiel Fahrradtaschen. Wir bauen Fahrradtaschen aus Leidenschaft, heißt es in der Produktbeschreibung bei Amazon. Gefertigt und wesentlich entwickelt werden die Taschen aber nicht von einem kleinen Start-up, von ein paar Radenthusiasten in Deutschland, sondern massenhaft in China, wo sich Zwischenhändler wie Spellmeier direkt ein ausgedachtes Logo mit Markennamen aufdrucken lassen können. Nach diesem Prinzip landet billige Massenware aus China zu einem Vielfachen des Preises auf dem deutschen Markt. Spellmeier verkauft nicht nur Fahrradtaschen.
Wir sind super breit im Bereich Küchenartikel, haben wir ja gesehen, Töpfe, Pfannen, alles mögliche verschiedene in dem Bereich. Dann haben wir jetzt angefangen, Katzenmöbel zum Beispiel zu machen.
Weltweit bieten hunderttausende Dritthändler Produkte auf Amazon an. Die meisten nutzen den FBA-Service. Der Konzern nahm in Deutschland im vergangenen Jahr fast 30 Milliarden Euro dank des Geschäfts mit Dritthändlern ein. In Deutschland machen diese Erlöse nach Schätzungen des Instituts für Handelsforschung Köln mehr als die Hälfte von Amazons Handelsumsatz aus. Das Problem bei den Marken, die so auf Amazon angeboten werden, für die Kundinnen und Kunden ist kaum zu durchschauen, woher die Produkte kommen, welche Qualität sie haben oder ob sie vielleicht sogar gefährlich sind, sagt Marc Steyer, einst einer der erfolgreichsten eBay-Händler in Deutschland und nun Experte für E-Commerce.
Welcher Verbraucher beschäftigt sich denn tatsächlich in einem hohen Maße mit den Stoffen, die in einem Produkt sind oder erkennt, dass wenn Plastikprodukte komisch riechen, es möglicherweise ein Hinweis ist, dass das Produkt nicht in Ordnung ist? Oder wer sieht die Situation, dass ein kleines Spielzeug für ein Kind möglicherweise gesundheitsgefährdend sein kann? Das erkennen viele Verbraucher nicht.
Amazon sieht sich nur als eine Art Vermittler zwischen Händler und Käufer. Sollte etwas mit dem Produkt nicht in Ordnung sein, übernimmt Amazon keine Haftung. Ein Interview zu dem Thema wollte Amazon nicht geben. Ein Sprecher des Unternehmens teilt auf Anfrage von NDR und Süddeutscher Zeitung jedoch schriftlich mit, dass die Amazon-Verkaufspartner unabhängige Unternehmen seien, sich aber an die Verkaufsbedingungen halten müssten. Die Sicherheit der KundInnen habe oberste Priorität. E-Commerce-Experte Marc Steyer fordert, dass Plattformen wie Amazon stärker in die Pflicht genommen werden, wenn es um Transparenz, Sicherheit und Qualität der dort angebotenen Waren geht.
Hier muss man ganz klar sagen, wer nicht, wenn Amazon, sollte zumindest die vollständige Haftung haben. Wir müssen eins bedenken, ohne eine solche Plattform gäbe es das Geschäftsmodell nicht.
Am Ende profitiert vor allem Amazon. Pro verkauften Produkt kassiert der Konzern nach Schätzungen von Experten knapp die Hälfte des Verkaufspreises.
Ein Beitrag von Sebastian Friedrich.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Essen auf Rädern heißt es heute nicht mehr, doch genau das ist gemeint. Regelmäßige Menü-Lieferdienste für das Mittagessen, vor allem für Ältere, die selbst nicht mehr kochen können oder wollen, nutzen sie. Wie steht es eigentlich um die Qualität der Mahlzeiten und wie kundenfreundlich sind die Vertragsbedingungen? Dieser Frage ist für den Verbrauchertipp Margret Bielenberg nachgegangen.
Von Hausmannskost über Trendmenüs bis hin zu Diätspeisen. Wer sich regelmäßig Essen bestellen möchte, hat die Qual der Wahl. Am besten erst einmal vergleichen, sagt Britta Schautz von der Verbraucherzentrale Berlin. Gesammelte Informationen gibt es zum Beispiel bei den städtischen Einrichtungen.
Wie zum Beispiel Seniorenbüros, Beratungsstellen der Wohlfahrtsverbände oder auch Begegnungsstätten, bei Pflegeberatungsstellen und Pflegestützpunkten, aber auch bei Kirchengemeinden und auch bei den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen der Bundesländer.
Vor Vertragsabschluss sollte ein Probeessen bestellt werden, sagt die Verbraucherschützerin. Das stehe jedem zu. Das Essen soll schmecken und die Qualität stimmen. Manche Lieferdienste lassen sich beispielsweise auf Basis des DGE-Qualitätsstandards zertifizieren, sagt Theresa Stachelscheid von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.
Da wird dann beispielsweise geprüft, ob die entsprechenden Kriterien zur Lebensmittelauswahl, zur Zubereitung oder zur Gestaltung des Speiseplans, aber auch hinsichtlich Hygiene oder der Einhaltung rechtlicher Vorgaben berücksichtigt werden.
Sind Anbieter so zertifiziert, bieten sie gesundheitsfördernde und nachhaltige Speisen an und dürfen das Logo Fit im Alter verwenden, sagt Theresa Stachelscheid. Eine gute Unterstützung bei der Auswahl des Lieferdienstes. Bei der Bestellung gibt es keine größeren Hürden, sagt Britta Schautz.
Die meisten Anbieter von Essen auf Rädern, die sind da relativ flexibel und man kann meist ohne bürokratischen Aufwand für den nächsten Tag bestellen oder auch abbestellen. Und viele Menüdienste verzichten auch auf einen schriftlich fixierten Vertrag und die können auch oft kurzfristig gekündigt werden.
Die Verbraucherschützerin rät allerdings, einen Vertrag schriftlich abzuschließen. Dann habe man auch die Kündigungsfrist im Blick. Auch Vertragsänderungen sollten immer schriftlich fixiert werden.
Denn dann haben Sie im Fall, falls irgendwas mal nicht klappt, auch eine Handhabe zu sagen, hier hat jemand gegen den Vertrag verstoßen.
Das kann zum Beispiel sein, wenn das Essen unpünktlich oder kalt geliefert wird. Deshalb sei ein Lieferdienst sinnvoll, der einen persönlichen Ansprechpartner am Telefon habe. Hat ein Lieferdienst seine Leistung einmal nicht erbracht, muss er den Mangel beheben.
Wenn das aber häufiger vorkommt, sollte man sich sehr genau mit dem Kundenservice auseinandersetzen und im schlimmsten Fall kann man sogar auch das Ganze mindern, das heißt weniger bezahlen, denn Sie haben ja nicht das bekommen, was Sie bestellt haben. Und wenn dies häufiger vorkommt, dann kann Ihnen sogar ein außerordentliches Kündigungsrecht zustehen. Das heißt, dass Sie schon früher kündigen können, als die Kündigungsfrist Ihnen sagt.
In der Regel kostet ein Menü zwischen 4,50 Euro und 7 Euro. Es sei darauf zu achten, ob die Anlieferung extra berechnet werde oder ob beispielsweise ein Wochenendzuschlag anfalle, sagt Britta Schautz. Je nach Gesundheitsstatus und Höhe der Rente beispielsweise kann es Zuschüsse geben.
Die kann man bei Senioren- oder Sozialämtern beantragen und in Einzelfällen können sogar bis zu 2/3 der Kosten erstattet werden.
Margret Bielenberg ging im Verbrauchertipp der Qualität von Essenslieferdiensten nach. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören.